Die Bibeltexte zum Ende vom Kirchenjahr sind alle von großem Gewicht und Ernsthaftigkeit. Insofern wird es jetzt einen gewissen Kontrast geben, auch zur kindgerechten Taufe. Wenn Ihre Kinder sagen, nee, das ist mir jetzt zu langweilig oder zu anstrengend und sie unruhig werden, gibt es im Gemeindehaus Möglichkeiten, den Gottesdienst dort mit den Kindern zusammen mitzuverfolgen, akustisch, auch optisch, oder sie können auch in die Kinderkirche oder in die Kindikirche mitgebracht werden. Liebe Gemeinde, wenn die reden könnten, alte Eichenbalken aus Fachwerkhäusern, zusammengetragen wurden sie von der Künstlerin Marga Falkenhagen, um sie für Skulpturen zu verwenden. Und so stehen sie jetzt in der Werkstatt. Wie alt mögen die sein? Viele von ihnen sind ein paar hundert Jahre alt. Sie stammen übrigens alle aus dem Schaumburger Land. Da wurden sie vor 200 oder 300 Jahren in ein altes Fachwerkhaus eingebaut und stammen auch zum Teil aus noch älteren Gebäuden. Und ich frage mich, was diese Balken schon alles gesehen und gehört haben. Manche sehen mit ihren Bohrungen für die Holznägel und mit ihren Zapfen so aus, als ob sie Augen und Ohren hätten. Und was wäre, wenn die reden und erzählen könnten? Sie würden reden von Freud und Leid, von Familienglück und Familientragödien, von Liebe und auch von Hass und ganz sicher viel von Kriegen, von erschöpften Heimkehrern vor 100 Jahren nach Ende des Krieges und sicher auch von Bildern mit einem schwarzen Trauerflor, die an diesen Balken in der guten Stube aufgehängt wurden seither. Erzählen von Hungersnöten und Krankheiten. Und solch ein alter Eichenfachwerkbalken aus der Nähe betrachtet, ist auch in sich ein sprechendes Symbol, zerfurcht und mit tiefen Rissen und Narben, kantig und rau, auch etwas abgesplittert hier und dort. Und doch hält er noch und trägt. In den Herbstferien begegnete ich nach vielen Jahren wieder einem inzwischen richtig alt gewordenen Menschen, den ich noch aus meiner Jugend kannte. An diesen Menschen dachte ich, als ich in dieser Woche auf dieses Bild vom zerfurchten Balken stieß. Auch mein richtig alt gewordener Bekannter ist vom Leben gezeichnet. Und wer mit alten Menschen spricht, der sieht nicht nur eine faltige Haut, er spürt auch eine faltige Seele, denn da sind Wunden, tiefsitzende Schmerzen, unverarbeitete Erlebnisse, etwa aus dem Krieg und der anschließenden Vertreibung. In einer Fortbildung für im Umgang mit Demenzkranken sagte jemand auf die Frage, weshalb denn manche verwirrte Menschen so aggressiv sind und praktisch ununterbrochen andere beschimpfen. Da sagte einer, dass womöglich in dem teilweise zerstörten Gehirn ausgerechnet jene Bereiche übrig geblieben sind, die ein Leben lang verdrängt worden waren. Hiobs Erfahrungen würden wir in biblischer Sprache sagen. Hiob. Die Künstlerin Marga Falkenhagen hat einen ihrer Fachwerkbalken genommen und ihren eigenen Hiob daraus gefertigt. Auch der biblische Hiob hat vieles zu erzählen. Wer die ersten Kapitel des Hiob-Buches der Bibel liest, erschrickt, wie viel Leid und Kummer da über einem Menschenleben hereinbricht. Eine Hiobs-Botschaft nach der anderen. Er verliert durch einen Blitzschlag mit Brandkatastrophe und einen Raubüberfall seinen ganzen Besitz. Seine Kinder kommen durch einen Hauseinsturz ums Leben. Und er selbst wird schwer krank. Und obendrein verspottet seine Frau ihn und seinen Glauben. Unser Predigtext des heutigen Tages ist eine Momentaufnahme aus diesem Hiob-Buch, wie er, der Hiob, eine Klage hinausruft. Und er ruft diese Klage nicht irgendwo ins Nichts, nicht in die Dunkelheit hinein, sondern in einem Gebet an Gott. Wir hören auf Hiob 14, die Verse 1 bis 6. Was ist der Mensch von einer Frau geboren? Sein Leben ist nur kurz, doch voller Unrast. Wie eine Blume blüht er und verwelkt. So wie ein Schatten ist er plötzlich fort. Und trotzdem lässt du ihn nicht aus den Augen. Du ziehst ihn vor Gericht, verurteilst ihn. Unrein ist der Mensch. Wie soll etwas Reines von ihm ausgehen? Im Voraus setzt du fest, wie alt er wird. Auf Tag und Monat hast du es beschlossen. Du selbst bestimmst die Grenzen seines Lebens und er kann und darf sie niemals überschreiten. Darum, blick weg von ihm, lass ihn in Ruhe, gönne ihm wenigstens ein bisschen Lebensfreude. Von einer ergebenen Gottesbeziehung kann hier gar nicht mehr die Rede sein. Das ist kein freundlicher Umgang mit Gott, eher eine patzige Reaktion. Wie kannst du Gott so mit mir umgehen? Wir wissen heute, dass die Geschichte von Hiob eine theologisch motivierte Erzählung ist. Sie ist aufgebaut wie ein Theaterstück mit Prolog und langen dramaturgischen Dialogen. Und die damals gängigen theologischen Positionen und Richtungen werden inszeniert in einer Art Gerichtsverhandlung. Hiobs Freunde halten dann ein Plädoyer nach dem anderen. Denn es geht letztlich um die sogenannte Theodizee-Frage, also um das Ringen darum, wie Gott bloß das Leid zulassen kann. Wie man Gottes Gerechtigkeit überhaupt noch denken kann angesichts des Leides in unserer Welt, in unserem Leben. Und ob man noch an einen Glauben an Gott festhalten kann, ob denn das Leid überhaupt noch Gott zulässt. Was ist, wenn die Lebenserfahrung eine ganz andere Sprache als der Glaube spricht? Hiob wehrt sich gegen die schlauen theologischen Gedanken seiner Freunde. Und als Betroffener redet man nämlich über das Leiden anders als jene frommen Klugschwätzer, die alles besser wissen. Hiob wehrt sich, er schweigt aber auch. Und dann klagt er schließlich Gott an in jenem antiken Theaterstück, das eigentlich gar nicht vorgelesen, sondern eher vorgespielt werden sollte. Der biblische Hiob ist also wahrscheinlich keine historische Person, er ist mehr. Er verkörpert eine Realität, die bis in die Gegenwart hineinreicht. Womöglich sitzt heute Morgen auch der ein oder andere Hiob hier unter uns. Es ist die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, irgendwo bei Rostock. Gerade war die braune Tyrannei beendet, als die rote Tyrannei nun folgte. Und dort ist ein Mann, ein Gutsbesitzer, glücklich verheiratet, 6 Kinder im Alter zwischen 1 und 11 Jahren. Und plötzlich stehen die Kommunisten vor der Türe. Raus hier sofort, nichts mitnehmen, nur was du tragen kannst. Aber wie soll das gehen? Die Frau ist schwer krank. Und so geht er zum Arzt, bekommt einen Attest. Mindestens 3 Tage sei die Frau nicht transportfähig, heißt es dort. Sie brauche dringend Bettruhe. Und damit geht der Mann zum von den Russen neu eingesetzten Bürgermeister. Hier, bitte. Aber der nimmt das Attest und zerreißt es. Sofort heißt sofort, wer nicht geht, wird erschossen. Also geht der Mann los mit seiner Familie und es kommt, wie es kommen musste. Seine Frau packt es nicht und nach kurzer Zeit stirbt sie. Und so hat er von heute auf morgen alles verloren. Sein Reichtum, sein ganzes Hab und Gut, seine Heimat, sein Haus, sein Land und nun auch seine Frau. Jetzt steht er allein da, der Vater von 6 Kindern. Und nun sehen wir ihn hier in dieser Skulptur, denn diesen Mann hatte die Künstlerin auch im Sinn, als sie ihren Hiob schuf. Dieser Mann, von dem ich gerade erzählt habe, war ihr eigener Vater. Und dann kommen die Fragen ohne Antwort. Warum? Warum hast du das zugelassen? Wo bist du, Gott? Hiobs Freunde, sie gaben die Antworten, die man bis heute zu hören bekommt. Der erste sagt, Leid ist die Folge von Sünde. Also denk mal drüber nach, wofür du bestraft werden musstest. Und der zweite meint, überleg doch mal, wozu das nicht doch gut sein könnte. Leid läutert. Wenn du schon keine Antwort auf das Warum geben kannst, dann doch wenigstens ein Wozu. Und sei es, dass du nachher eine gefestigte Persönlichkeit bist. Und der dritte Freund spekuliert über einen höheren Sinn, der doch irgendwie in allem liege. Man müsse nur genügend Abstand haben, dann wird man ihn schon erkennen. Und naja, der vierte Freund, der gab eine besonders hilfreiche Antwort. Uns geht's ohnehin allen viel zu gut, sinnierte er vor sich hin. Viele Kapitel füllen die Freunde mit ihren Antworten im Hiob-Buch und sie scheitern letztlich kläglich mit ihren Deutungsversuchen. Hiob selbst dagegen liefert keine Antwort. Aber er reagiert auf sein bis zuletzt nicht erklärbares und nicht verstehbares Leid mit drei Blickrichtungen. Wir lesen in Hiob 2, und seine Frau sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab. Er aber sprach zu ihr, du redest wie Törichte reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Hiob erinnert sich also, was Gott ihm schon geschenkt hat in seinem Leben. Schaut auf die Jahre zurück, die von Freude, von Glück und von Geborgenheit erfüllt waren. Und er tut das bezeichnenderweise gar nicht mit Wehmut, nicht mit einem melancholischen Seufzen über die gute alte Zeit, die nun vergangen ist, sondern mit Dankbarkeit. Und nehmen Sie das mit als erstes. Ein dankbarer Blick zurück kann enorm kraftgebend sein. Und dann ist es gut, wenn dieser Blick eben nicht traurig fixiert bleibt auf das, was nun nicht mehr ist, sondern in dieser Weise dankbar zurückgeht auf das, was gewesen ist. Und wenn Hiob den Menschen mit einer Blume vergleicht, wie eine Blume blüht er, dann ist das ja nicht nur ein Ausdruck von Vergänglichkeit, sondern er erinnert auch an das Aufblühen der Schönheit des Lebens. Und im Psalm 103 heißt es, lobe den Herrn meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss es nicht. Gerade jetzt in der vergangenen Woche konnte ich wieder davon hören beim Besuch eines Ehepaars, das goldene Hochzeit feiern durfte. Hiob bekommt diesen dankbaren Blick zurückgeschenkt. Zumindest am Anfang seines Leidensweges ist ihm das noch eine richtig große Hilfe. Und wohl dem Menschen, der mitten im Schweren, mitten im Bösen immer noch einen Blick für das Gute hat. Wie wohltuend ist die Begegnung mit alten Menschen, die immer noch verliebt sind. Auch wenn der andere völlig faltig aussieht mittlerweile und eben auch in mancher Hinsicht schrullig geworden ist. Und fast noch stärker für mich ist aber jener Moment, wo alte, körperlich enorm geschwächte Menschen immer noch dankbar zurückschauen und sei es, dass sie längst das Augenlicht verloren haben und gar nichts mehr sehen. Und die alten Fotografien gar nicht mehr erkennen können, die in ihrem Esszimmer hängen. Und sie lächeln immer noch wissend in diese Richtung. Sind dankbar, dass sie jene Menschen kennenlernen durften, von denen sie inzwischen längst Abschied nehmen mussten. Der Hiob unserer Künstlerin hat beides in sich. Da ist der tiefe Riss, zwar der Riss, der seinen ganzen Leib, also sein ganzes Leben durchzieht. Und auf der linken Seite, da ist auch diese dunkle, leidvolle Furche. Das Holz ist grob und zersplittert. Aber es gibt eben bei ihm auch noch die andere Seite, wo das Holz glatt und rund ist, wo der Glanz des Ganzseins, des Heilseins noch zu sehen ist. Hebräisch heißt das Shalom. Da spiegelt sich sogar das Licht von oben. In einem Balken wird also beides sichtbar. Freud und Leid, Licht und Schatten. eines Lebens. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten dann nicht das Böse auch annehmen? Allerdings erlebt der Hiob dann auch Zeiten, wo ihm der Blick auf das Gute seines Lebens ganz verdunkelt wurde, weil ihm alles nur noch hinfällig, nur noch vergänglich erschien. Und in diesen Phasen blieb ihm nur noch die Klage, ja sogar die Anklage. Und die Bibel kennt das sehr offen, auch in den Psalmen immer wieder, dass Menschen Gott anklagen. In einer uns beunruhigenden Schärfe und Deutlichkeit. Und trotzdem, Hiob wusste immer noch, an wen er sich mit seiner Klage, mit seinem Kummer wenden wollte. Gott blieb sein Gegenüber. Seine Klage ging eben nicht ins Nichts, sondern hatte einen Adressaten. Und das bedeutet Gebet, einen Adressaten zu haben, den Blick nach oben zu richten. Und die Künstlerin hat das verstanden, diesen Aspekt so stark zu betonen, indem sie den Kopf mehr als anatomisch eigentlich möglich zurückgelegt hat, sodass der Blick fast senkrecht nach oben weist. Und die Augen sind weit aufgerissen. Die Lippen aber sind verschlossen. Denn es gibt Gebete, da bleiben uns die Worte im Hals stecken und kommen nicht über unsere Lippen. Da kann dann nur noch unser Blick hilfesuchend sich nach oben wenden. Wie gut, dass wir gerade in solchen Gebeten nicht allein sind. Paulus schreibt mal in Römer 8, Gottes Geist hilft unserer Schwachheit aus. Wir wissen ja gar nicht, was und wie wir beten sollen, wie sich's gebührt. Doch der Geist Gottes selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen. Auch Hiob kam an den Punkt, wo er eben nicht mehr loben konnte. Und es kam die Zeit, da blieb ihm nur noch die Klage und die Anklage gegenüber Gott. Und das ist uns erlaubt, sagt die Bibel, wenn wir dabei den Blick nach oben richten. Und wir können, dürfen, ja wir sollen Gott unser Leid klagen. Schüttet euer Herz bei ihm aus, sagt Psalm 62. Und Hiob selber sagt wörtlich sogar, es ekelt mich vor diesem ganzen Leben, drum halte ich meine Klage nicht zurück. Es muss heraus, was mich verzweifeln lässt. So in Hiob 10, Vers 1. Hiob schaut auf Gott, weil er weiß, dass Gott auch auf ihn schaut. Das ist das Geheimnis. Und in seinem Elend erlebt Hiob diesen Blick Gottes zwar als Bedrohung. Am liebsten hätte er es, dass Gott doch mal woanders hinschauen würde. So weit reicht seine Klage. Er wollte zwischendurch nur noch in Ruhe gelassen werden, auch von Gott. Aber dann wenige Seiten später sehnt er sich wieder danach, Gott ganz neu in die Augen zu sehen, nämlich als Erlöser. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen. Danach sehnt sich mein Herz. Und das genau können wir von Hiob mitnehmen, den Blick auf den Erlöser, die Sehnsucht nach ihm. Nach ihm, dessen Namen wir inzwischen kennen, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, heißt es in Hebräer 12. Der Blick nach oben mit offenen Augen und vielleicht auch manchmal mit geschlossenem Mund. Und das Dritte, der Blick nach vorn. Ja, wir dürfen das als Christen hineinlesen. Hiob hatte einen geradezu prophetischen Weitblick. Und er hat, ohne es zu wissen, bereits von Christus gesprochen. Und genau in der Mitte des Hiob-Buches, in Hiob 19, steht auch dieses prophetische Wort, das ich gerne auf dem Friedhof zitiere, vor allem bei Urnenbeisetzungen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, sagt Hiob. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Hiob ahnt es nur. Es gibt ihn, den Erlöser. Ihn, der stärker ist als der Staub des Todes, der den Tod besiegen wird, der Erlöser, der Heiland. Und als Christen wissen wir so viel mehr als jener Hiob des Alten Testamentes. Nämlich von dem Erlöser, der seinen Sieg errungen hat, indem er alles Leid der Welt auf sich geladen hat. Ganz Mensch wie wir, aber als der Sohn Gottes. Und haben Sie es gemerkt? Genauso wie Hiob im ersten Vers unseres heutigen Bibelabschnitts vom Menschen spricht, der Mensch von einer Frau geboren, so redet Paulus später von Christus. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Er greift das auf, diese Formulierung. Jesus wird dem Menschen gleich, gerade auch dem leidenden Menschen. Er wird Hiob gleich. Nur mit einem Unterschied. Er war rein, ohne Sünde. Das übersteigt die Vorstellungskraft von Hiob, der noch sagt, unrein ist der Mensch. Wie soll etwas Reines von ihm ausgehen? Dieser Hiob hier hat durch Bohrungen für die Holznägel, mit denen die Fachwerksbalken einmal verbunden waren. Und für mich sind diese Durchbohrungen auch ein Hinweis auf Christus am Kreuz, der selber Nägelmale trug. Wunden sind ihm geschlagen worden und damit ist er verbunden mit Hiob, mit jedem Hiob aller Zeiten. Er am Kreuz, als der einzig Reine, als der einzig Sündlose, der unsere Sünde trägt. Und deshalb können wir den Blick nach vorne wagen, über das Leid und den Tod hinaus, weil wir mit diesem Gekreuzigten und Auferstandenen verbunden sind. Mit dem, der einst zu den Seinen sagte, fürchtet euch nicht. Ihr braucht keine Angst zu haben, weder vor dem Leid noch vor dem Tod, noch vor dem Gericht. Und dann können wir mit dem Blick nach oben auf seinen großen neuen Tag zugehen. Wie es in Lukas 21 heißt, wenn aber dieses fängt zu geschehen, wenn dieser neue Tag anbricht, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Amen. Wir singen das Lied.